Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag wieder mal sonnige Temperaturen. Also besser, man bleibt im Haus und hört Radio Free FM. Die Plattform, ich verrate und sage, es lohnt sich. Wir haben wieder Spannendes. Mein Name ist Michael Trostack, ich glaube ja. Und wir haben aus der Reihe Augen zu Ohren auf Museum Ulm im Radio. Heute wieder eine Sendung aus unserer Reihe. Ich glaube, es ist inzwischen die 10. Ausgabe, wenn ich dann richtig mitgezählt habe. Und zwar geht es um heute die Weikmannsche Kunst- und Wunderkammer. Ja, was es damit auf sich hat, ich höre davon auch tatsächlich zum ersten Mal, was es damit auf sich hat. Da sprechen wir heute mit meinen beiden Studiogästen. Und das sind zum einen, und ich sage, beide waren ja schon mal da, zum einen Dr. Eva Leistenschneider. Eva, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag. Und außerdem Katharina Faller. Katharina, willkommen again.
Hallo, dankeschön.
So, wir haben also, wie schon gesagt, heute die 10. Ausgabe aus der Reihe Museum Ulm und blicken quasi hinter den Bauzaun ein bisschen, um zu sehen, was es während der Zeit bei euch eben an Aktivitäten, an Interessantem zu erzählen gibt. Aber bevor wir ja darauf eingehen, ihr wisst schon, das kommt, wir machen ja die übliche Vorstellrunde. Eva, magst du anfangen?
Genau, dann starte ich mal. Eva Leistenschneider ist mein Name. Ich bin Kunsthistorikerin und schon ziemlich lange, seit 2007 am Museum Ulm, als Kuratorin für das, was wir im Haus die historische Kunst nennen, also die alte Sammlung. Der Begriff ist so ein bisschen unschön. Und es meint den Sammlungsbereich vom Mittelalter bis 1900.
Mhm. Und wir hatten schon mal gemeinsam ein wartendes, Eva, das war im Sommer?
Genau, oder? Das war letztes Jahr, da ging es, also der Anlass war eigentlich die Kulturnacht, weil wir in der Kulturnacht digitale Anwendungen hatten zu meinem Sammlungsbereich zu sprechen.
Genau, das war mit Marina, glaube ich, zusammen die Sendung, dann im September, genau. Da haben wir schon mal gemeinsam eine Sendung gemacht.
Aber viel öfter Karte war auch dabei, genau. Ja. Die ganze Überleitung versucht.
Genau, ja. Genau, ich bin Katharina Faller, ich bin seit einem Jahr und drei Monaten am Museum Ulm und mache dort Marketing und Kommunikation, also alles, was darum geht, die Aktivitäten des Museums nach außen zu tragen.
Mhm. Wie ist so in der Sommerphase jetzt einmal so dein Aktivitätenprogramm? Wird das auch schon weniger oder wird es mehr, weil die Sommerphase beginnt und vielleicht dann auch irgendwo Angebote oder vielleicht seitens Interessenten im Sinne von Urlaubern irgendwie Nachfragen zu irgendwelchen Dingen kommen oder wie ist das so im Sommer?
Also natürlich gibt es auch bei uns so ein bisschen Saisons. Wir glauben, dass die Leute vielleicht eher in den kälteren Monaten eher ins Museum gehen. Aber wir haben gerade eine schöne Aktion in der Kunsthalle im HFG-Archiv. An besonders heißen Tagen ist der Eintritt frei. Mhm. Da lohnt es sich auch vorbeizukommen, weil wenn es in der Stadt heiß ist, ist in unseren Ausstellungsräumen trotzdem kühl. Und ansonsten promote ich weiterhin unsere Ausstellungen und bereite Veranstaltungen vor, die wir im Herbst anbieten.
Das heißt, bei euch sind auf jeden Fall Aktivitäten weiterhin am Laufen und die Bauaktivitäten, wie geht es damit eigentlich voran? Hat es schon irgendwo, macht es Fortschritte oder ruht alles noch oder wie geht es denn?
Es macht schon Fortschritte, also wir arbeiten ja in drei Bauabschnitten und die ersten beiden werden jetzt in diesem Herbst fertiggestellt. Da werden wir auch Anfang Oktober wird es was zu sehen geben, da feiern wir 100-jähriges Jubiläum im Museum und da sollen die beiden Bauabschnitte auch vorgestellt werden. Mhm. Die dann fertig sind. Und der dritte Bauabschnitt, das ist ja der größte, der wird dann, da steht noch ein Gemeinderatsbeschluss aus, der wird dann erst übernächstes Jahr beginnen.
Mhm. Ja, und trotzdem, ihr könnt noch einigermaßen ja arbeiten und noch euren Projekten so ein bisschen nachgehen.
Absolut.
Also ihr seid jetzt nicht arbeitslos in dem Sinne.
Nein, absolut nicht. Das ist, glaube ich, so ein Missverständnis, was auch so ein bisschen draußen herrscht. Wir haben keineswegs nur die Hände in den Schoß gelegt, sondern wir arbeiten auch fleißig am neuen Museum Ulm. Mhm. Wie soll es denn eigentlich aussehen, wenn wir 2029 eröffnen? Was können wir sein? Mehr als wir bisher waren.
Ja, und da haben wir auch in der vorigen Sendung gesprochen über Ausstellungs-, also Technik und wie wird das mit der Beleuchtung, wie geht das mit dem Schränkchen so und so und was ist am besten. Und da haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen, dass da sehr viele konzeptionelle und auch letztendlich dann praktische Arbeit geleistet wird. Und insofern, dass auf jeden Fall bei euch andere Aktivitäten, aber auf jeden Fall Aktivitäten am Laufen sind.
Genau, also was du gerade ansprichst, wir sind gerade dabei, die neuen Dauerausstellungen zu konzipieren. Zunächst die Archäologie, wo wir auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen haben, wie soll denn die neue Vitrine für den Löwenmenschen eigentlich aussehen. Und die anderen Sammlungsbereiche werden auch folgen und sich neu aufstellen und sich neu präsentieren 2029.
Ja, und darüber hinaus, ja, auf jeden Fall gibt es ja auch immer noch, glaube ich, Dinge aufzuarbeiten. Also aus einer Führung, die ich ja mal bekommen habe, auch hinter die Kulissen, weiß ich, dass ihr noch ganz viel auch Materialien irgendwo in den Archiven liegen habt, die noch so ein bisschen inventarisiert werden müssen, die noch, glaube ich, ein bisschen ja in die Datenbanken eingepflegt werden müssen. Gell? Da ist doch immer noch, ja, sag mal, Sachen sind immer noch da, immer noch Rest, da kann man nicht sagen Restarbeit, aber immer noch Aufarbeitung von vielen historischen Dingen, die irgendwo halt da sind, aber jetzt nicht in der Ausstellung, sondern irgendwo halt in den Katakomben oder in den, wie soll man sagen, den Archiven und ja, die dann irgendwie alle gesichtet, katalogisiert, wahrscheinlich auch, was die Epochen angeht, eingeordnet werden müssen.
Genau, das ist ein laufender Prozess, der ist jetzt natürlich ein kleines bisschen vereinfacht dadurch, dass das Museum geschlossen ist und wir die Sammlung ausgelagert haben, aber da ist ein Teil des Teams auch beschäftigt, Sachen eben in der Datenbank zu erfassen, den Zustand zu sichten, dann ist die Sortierung im Depot ein Thema, wo findet was seinen definitiven Standort, der Standort muss in der Datenbank eingetragen werden, es werden Fotos gemacht und dann ist natürlich auch die Erforschung der Objekte ein Thema. Ne?
Ja, das sind also noch viele Sachen da, die er irgendwie mal bekommen hat, ne? Aber dann im Prinzip einfach noch nicht erforscht habe, noch nicht wisst vielleicht, was es genau ist.
Ja, genau, der Forschungsaspekt ist ein Thema, aber ich meine, die Sammlung besteht so aus vielen, vielen tausend Gegenständen und alleine die Digitalisierung ist da natürlich schon ein Thema. Ne? Also da hat man lange mit Karteikarten gearbeitet und mit handschriftlichen Inventarbüchern und das alles einfach digital zu erfassen mit einem Datensatz in der Datenbank, mit einem Foto und entsprechenden Dokumenten, das ist natürlich dann auch schon Arbeit.
Ja. Wir sprechen hier von ungefähr 70.000 Objekten und wenn ich es richtig erinnere, sind wir bei 12%, die digitalisiert sind. Also da haben wir noch einiges vor uns und hinter den Kulissen, die Kolleginnen sind mit Hochdruck dran.
Ja. Kann man da auch sicher als nehmen, weil wenn jetzt irgendein Ferienarbeiter irgendeinen Job suchen, bewerben, irgendwie sind von Unterstützung, sucht ihr da Leute oder ist das schon bei euch, macht ihr das in Eigenregie oder kann es sein, dass sowas wie Scannen oder Daten abtippen, auch mal irgendwie Ferienarbeiter angestellt werden?
Ja, zum Scannen, wenn du das jetzt gerade sagst, gerne, wenn irgendjemand zuhört, der oder die sich da gerne als Ehrenamtler unterstützend tätig machen würde, würden wir auf jeden Fall nehmen. Das betrifft dann aber eher Archivmaterial, also Dokumente, nicht unbedingt den Umgang mit der Kunst.
Ja. Also auf jeden Fall gibt es da noch ganz, ganz viel. Und mir ist das so ab und zu, und das habe ich auch schon von anderen Museen gehört, gibt es ja dann irgendwo Menschen, die sagen, wir haben mal was gesammelt, wir haben mal irgendwie über lange Jahrzehnte uns einem bestimmten Forschungsthema gewidmet und wenn die Menschen dann irgendwo vielleicht versterben, vererben die dann ihren Sammlungsschatz irgendwie auch dann im Museum. Das ist zum Beispiel beim Naturmuseum weiß ich so, dass da auch eine Sammlung vom Herrn so und so irgendwie vererbt wurde und dann liegt das halt auch in den Kellern und muss noch gesichtet dann. Ist das beim Museum bei euch auch mal so, dass jemand dann sagt, meine ganzen, was weiß ich, gesammelten Muscheln von der Nord- und Ost aus den 40 Urlaubsjahren, irgendwie vermache ich die im Museum, das ist jetzt sehr natürlich vereinfacht, aber irgendwie oder irgendwie gesammelten Kunstwerke, Steine, irgendwelche Trophäen oder so, dass die dann euch überschrieben überlassen werden, nach dem Motto, ihr seid die Einzigen, die vielleicht mal was damit anfangen mögen.
Jein, also der übliche Weg vor einem Erbgang wäre schon, dass man uns fragt, ob wir es dann noch haben möchten.
Ja.
Das ist natürlich auch im Interesse der Leute, weil die auch wissen wollen, kann das Museum was damit anfangen, ist es da gut aufgehoben. Ich glaube, häufiger ist eigentlich nicht unbedingt das Vererben, sondern dass Menschen vielleicht wegen einem Umzug, die sich verkleinern im Alter oder ins Altenheim gehen und dann einfach sich von Sachen trennen, weil vielleicht auch die Erben nicht mehr so Interesse haben, dass sie dann anfragen, wollt ihr das haben, wäre das was für euch?
Ja,
das kommt schon vor.
Aha. Und dann ist ab und zu mal auch was Überraschendes darunter oder ist oftmals nur, naja, eigentlich wäre es im Bühnen besser aufgehoben? Oder wie ist das?
Es gibt alle Fälle.
Ja. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt hört und zum Beispiel irgendwo zu Hause was abzugeben hat oder eine Wohnung zu verkaufen hat oder irgendwie, was weiß ich, was geerbt hat. Also ich weiß gerade konkret von so einem Fall, wo auch halt jemand verstorben ist und dann die Enkel dann ein Haus gerade ausräumen müssen und fragen, was machen wir damit? Und wertvolle Sachen, zu schade und das wie. Deswegen kommt mir gerade auch der Gedanke, das heißt, da kann man durchaus auch beim Museum oder wenn es sich um Ulmer Belange angeht, dann beim Stadtarchiv wahrscheinlich dann
genau,
auch vorstellen
also
werden
einfach
und sagen,
nachfragen,
hier
ne?
ist irgendwas.
Einfach nachfragen, gerne mit Foto. Und wir schauen natürlich, dass es zu den Sammlungen passt.
Ja, ja.
Also wir nehmen jetzt auch nicht wirklich alles, dazu haben wir auch gar nicht den Platz, aber doch, einfach gerne nachfragen.
Ja, wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass jetzt Menschen irgendwelche großen Sammlungen anlegen? Also wir kommen dann gleich auf den Bereich
manche Sammlungen. Das so elegant einen Übergang zu machen.
Da hast du richtig schon verstanden. Wie oft kommt denn das vor, dass jetzt Menschen so quasi ein kleines Privatmuseum, so eine kleine Privatsammlung über die Jahre anlegen? Ist das schon häufiger, oder?
Doch, also da war schon, auch in der Vergangenheit waren schon auch Angebote von durchaus, also größeren Sammlungen. Manchmal eher ein großer thematischer Kontext, manchmal aber auch ganz spezielle Sachen. Also ich hoffe, die Person hört zu. Also eine Sammlung, die uns angeboten worden ist, die aber bei uns einfach nicht inhaltlich nicht gut passt, da hat jemand Tierglocken gesammelt.
Tierglocken? Also so wie bei den Kühen, die auf der Alp
genau, und das, also das ist was ich vorher auch nicht wusste. Also das ist tatsächlich auf in allen möglichen Gegenden und auf allen Kontinenten verbreitet.
Aha.
Und da gibt es ganz verschiedene Formen und die wurde uns angeboten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie umfangreich sie war, aber es war eine dreistellige Zahl an Objekten.
Ja.
Und das haben wir aber bei uns einfach dann doch nicht so ganz gesehen.
Aha. Das hat nicht so ganz reingepasst. Aber ich glaube schon grundsätzlich, dass so eine Sammelwut zutiefst menschlich ist.
Mhm. Also, absolut, ja.
Ich habe in meiner Kindheit auch alles Mögliche gesammelt. Mhm. Bleistiftstummel, Radiergummis, Glücksklee.
Was ist damit passiert?
Ja. Das existiert noch.
Also wenn du Kindheit ansprichst, ich weiß, dass die Kinder in meiner Zeit Aufkleber gesammelt haben.
Oh, ja.
Verschiedenen, oder Schlümpfe.
Dädelblätter.
Oder so irgendwas.
Genau.
Insofern, ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und insofern, also ist das Sammeln irgendwo den Menschen, ja, Jäger und Sammler, die Menschen schon so ein bisschen, ja, angeboren oder so ein bisschen das Grundnaturell, dass man was sammelt.
Wahrscheinlich schon, ja. Das, genau, das haben wollen, aber auch das, ne?
Ja, aber nicht nur das haben wollen.
Die Idee ist eben, nach einer bestimmten Form zusammenzustellen, zu katalogisieren. Ich glaube, das Bedürfnis nach Vollständigkeit, also wenn ich das habe, hätte ich jetzt auch noch gerne das. Ne?
Das Bedürfnis nach Ordnung, also die Dinge zu sortieren, sich Kategorien auszudenken. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen so an der Wunderkammer dran.
Ja,
oder?
Genau, das war nämlich mein Punkt. Und zwar habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, vor einer geraumen Zeit von einem Ulmer, einem historischen Ulmer, der im 17. Jahrhundert gesammelt hat, ein Kaufmann namens Christoph Weigmann, seine Sammlung, die auch als Wunderkammer oder als Kunstkammer oder Kuriositätenkabinett irgendwo bezeichnet wird, geerbt oder bekommen. Und dann steht bei euch irgendwo in einem, ja wahrscheinlich Keller, jetzt quasi
nein.
oder wie auch immer, eingelagert auf jeden Fall die Weigmannsche Kunst- und Wunderkammer. Ja.
Genau, das ist der Herr Weigmann. Christoph Weigmann war ein Ulmer Kaufmann im 17. Jahrhundert und der hat selbst gesammelt, also der hat nichts geerbt, sondern der hat selbst gesammelt und zwar in den Kategorien einer Kunst- bzw. Wunderkammer. Das ist ein fester Begriff.
Mhm.
So hat man Sammlungen bezeichnet, die sagen wir, nicht komplett beliebig waren. Also das ist eben nicht wie Kathi, die gerne, was war das, Radiergummi? Bleistiftstummel.
Dädelblätter.
Genau. Sondern wer eine Wunderkammer zusammenträgt, der orientiert sich an festgesetzten Kategorien.
Ja.
Und das ist nach der Idee der Zeit sind das einmal Naturalien, also dann sammelt man Muscheln, man sammelt wertvolle Steine, man kann Tierpräparate sammeln, Skelette, was immer man eben so kriegt. Man kann wissenschaftliche Dinge sammeln, Kunstwerke. Dann gibt es die sogenannten Mirabilien, das ist alles, was für den damaligen Menschen irgendwie staunenswert war, kurios und staunenswert. Und die letzte Kategorie wären das, was man damals als Exotika bezeichnet. geöffnet hat. Also Dinge aus fernen Ländern und Kontinenten. Mhm. Und wie das dann im Einzelnen zusammengestellt ist, hängt natürlich ein bisschen davon ab, woher die Person ihre Sachen kriegen kann. Also nicht jeder ist in der Lage, Dinge aus fernen Ländern zu sammeln. Manchmal hat man vielleicht ein Faible für bildende Kunst und ein bisschen weniger für die Naturwissenschaften.
Ja.
Also da gibt es schon individuelle Unterschiede, aber im Grunde genommen ist so ein bisschen die Idee, dass die Gesamtheit dessen, was gesammelt wird, die göttliche Schöpfung, also die Welt und die göttliche Schöpfung wiedergibt oder darstellt.
Ja.
Und das hat Christoph Weikmann gemacht. Also der hat hier nur eine Sammlung zusammengetragen nach diesen Kategorien.
Man muss sagen, wenn jemand sowas gesammelt hat und Kaufmann war, kann man davon ausgehen, dass es ein wohlhabender Mensch war,
genau, der
dann auch wahrscheinlich an der Stelle sich's leisten konnte, irgendwo in der Welt oder wo auch immer er dann die Kunstgegenstände erworben hat, zu bezahlen. Und insofern ein Punkt oder eine Möglichkeit, die nur Menschen, die auch echt dann ja einfach reich waren, gehabt haben, sich so eine Wunderkammer oder so eine Schatzkammer oder wie man das dann nennen mag, oder eben einfach so eine Kunstsammlung anzulegen. Also
wobei wir jetzt bei Herrn Weikmann davon ausgehen, dass der nicht selbst gereist ist, sondern der hat als Kaufmann hatte der ganz gute Kontakte in Fernhandel und hat auf diese Art und Weise seine Sammlungsobjekte zusammengetragen. Also ist der jetzt nicht selbst irgendwo in der Weltgeschichte rumgereist.
Gibt es zu der Person, gibt es da irgendwie
Wir wissen eigentlich dafür, dass er für die Ulmer Stadtgeschichte so wichtig ist und heute mit seiner Sammlung so auch interessant für unser Museum, wissen wir eigentlich überraschend wenig über ihn. Also wir haben die Lebensdaten, der gehört eben ins 17. Jahrhundert. Er war Kaufmann, aber wir wissen noch nicht mal genau, womit er gehandelt hat.
Ja.
Sein Wohnhaus, das kennen bestimmt ziemlich viele hier, das ist heute der Biergarten Drei Kannen. Das war der Garten von Weikis Wohnhaus. In dem Biergarten gibt es diese schöne Loggia, die so ein bisschen altertümlich daherkommt. Ja, und das gehörte also zu Weikmanns Haus. Das Haus selbst ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Oh, aber da hat er gewohnt. Und da war die Sammlung. Mhm. Er war Ratsherr, er hat neben seiner Sammlungsaktivität hat er öffentliche Konzerte hier in Ulm organisiert. Mhm. Er hat Tulpen gesammelt, die waren da, wo man jetzt sein Bier trinkt, da war der Tulpengarten.
Oh ja.
Mhm. Und er hat Spiele entworfen.
Spiele, also Brettspiele oder irgendwas?
Genau, er hat ein Brettspiel kreiert, das ist so eine Mischung aus Schach und Halma. Und dazu auch noch ein Buch geschrieben, also er hat sozusagen die Gesprächsvorlage geliefert, wie man sich geistreich unterhält, während man sein Brettspiel spielt.
Also doch vielseitig interessiert und engagiert.
Aber sonst wissen wir eigentlich wirklich nicht viel über ihn.
Schön. So, und wir haben schon gerade ein bisschen über das Sammeln gesprochen, auch über die menschliche Neigung zum Sammler, und haben gerade über den im 17. Jahrhundert lebenden Kaufmann gesprochen, der auf den Namen Christoph Weikmann hörte und der also ja in seiner Zeit als Kaufmann gesammelt hat. Und was im Einzelnen hat er gesammelt? Wie umfassend ist das? Über welche Zeitepochen war es? Also über Kunst haben wir schon gesprochen, aber was genau beinhaltet denn die Weikmannsche Sammlung, die ihr jetzt quasi da bei euch habt?
Also wir sind über die Sammlung eigentlich ganz gut informiert. Mhm. Da muss ich jetzt vorausschicken, das, was wir haben, ist so ein kleiner, trauriger Rest, oder nicht traurig, aber wenn man es im Verhältnis sieht zu dem, was Weikmann mal besessen hat, ist es ein kleiner Rest. Der Mann hat etwa 1000 Objekte zusammengetragen. Das wissen wir deshalb so gut, weil er selbst ein Inventar seiner Sammlung geschrieben und gedruckt hat. Also gedruckt heißt nicht nur für den Eigenbedarf, sondern das wurde auch verbreitet, so dass sich Menschen, die hier in Ulm unterwegs waren und sich was angucken wollten, also der Durchreisende steigt in der Herberge ab und informiert sich, was gibt's denn hier so zu sehen. Mhm. Und dann bekommt er den Tipp, Christoph Weikmanns Sammlung, die kann man besichtigen.
Ja.
Und da kann man dann auch so ein gedrucktes Inventar mitnehmen. Mhm. Und dank dieses Inventars wissen wir sehr genau, was Christoph Weikmann unter anderem gesammelt hat. Der hat auch nach der Drucklegung noch weiter gesammelt. Der hatte eine unfassbare Menge an Naturalien. Wenn man sich das durchliest, das ist für heutige Vorstellungen wirklich kurios. Also der hatte enorm viel präparierte Tiere.
Aha.
Also mir war zum Beispiel gar nicht klar, dass im 17. Jahrhundert das Thema Tierpräparat schon so ein großes war und dass man das auch konnte, dass man da Techniken hatte. Aber der hat also von Krokodilen über eine Tigerklaue, Fische, die präpariert sind, verschiedene kleinere Landtiere. Also interessant für ihn sind natürlich vor allem die nicht-europäischen Tiere, also den Elefantenschwanz, solche Dinge.
Wow.
Genau, er hat aber auch Dinge, also etwas, von dem er selbst sagt, ist der Schwanz einer Seejungfrau, also was immer er da gehabt hat. Also das ist auch nicht mal klar, ob ihm so klar war, was er da sammelt oder ob ihm irgendwelche Dinge verkauft wurden.
Ja.
Aber er glaubt einfach schon an diese Existenz. Also er hat Tierpräparate, er hat Skelette von Tieren, aber auch ein menschliches Skelett. Er hat eine Mumie, eine menschliche Mumie aus Nordafrika.
Ja.
Die hat er einem niederländischen Kaufmann, der durch Ulm gereist ist, abgekauft und dann in seine Wunderkammer eingeführt. Er hat hier eine Menge Mineralien und Steine, also einmal schöne Steine, Edelsteine, aber auch was er so als Erinnerungsstein für wichtige Orte gesammelt hat. Also zum Beispiel hat er eine ganze Kollektion von Steinen der biblischen Städte, also einen Stein aus Bethlehem und einen Stein aus Nazareth und vom Ölberg. Dann haben wir Seepferdchen, Muscheln, solche Dinge. Und last but not least, das ist eigentlich aus unserer Perspektive heute die wichtigste und interessanteste Kategorie. Er hat Kunstkuriositäten und außereuropäische Kunst. Das ist im Verhältnis zu diesem gesamten Sammelbestand eigentlich ein relativ kleiner Teil, aber das, was erhalten ist, das sind zum größten Teil eben diese Kuriositäten und außereuropäischen Sachen. Das sind heute noch, sage und schreibe, 79 von etwa 1000.
Oh, ja. Und die anderen sind irgendwie verloren gegangen, verschenkt oder irgendwie worden oder wo sind die?
Ja, das ist, du hast eben gesagt, hier von wegen die vererbten Sammlungen. Genau, das ist das Phänomen bei Weikmann gewesen. Also Weikmann hat gesammelt und schon die nächste Generation war nur noch so begrenzt interessiert an dem Sammlungsgut. Das liegt auch daran, dass das Thema Kunst und Wunderkammer dann irgendwann außer Mode kommt. Und die haben dann die Sammlung zum Verkauf angeboten. Und das, wir wissen also, dass sie eine Zeit lang zum Verkauf stand. Wir wissen aber nicht genau, was da verkauft wurde, weil es da einfach keine Unterlagen gibt. Dann verliert sich auch die Spur so ein bisschen, 200 Jahre lang etwa. Und dann geht es im 19. Jahrhundert im Besitz der Stadt Ulm über. Und die Stadt gibt das Ganze erstmal an das Ulmer Gymnasium als Anschauungsmaterial für den Unterricht. Zu dem Zeitpunkt sind noch Naturalien übrig, aber auch eben das, was wir jetzt haben, die außereuropäischen Sachen. Die ganzen Naturalien, die verschwinden dann. Also ob die von in der Schule irgendwo so nach und nach verschwunden sind oder das Gymnasium hat ja auch einen Bombentreffer abbekommen, ob das dann einfach in den Trümmern geblieben ist. Und alles andere wandert dann über verschiedene Stationen dann in unser Vorgängermuseum, ins Gewerbemuseum.
Weil ihr gerade sagt, ausgestopfte Tiere unter anderem, das sieht man ja auch im Naturmuseum hier drüben da in der, bei der Listschule unten drin, die haben ja auch das ein oder andere Werk. Könnte da auch was hingewandert sein oder ist da oder habt ihr mit denen auch Kontakt, Austausch?
Also schon mein Vorgänger hat da schon Kontakt aufgenommen in der Hoffnung, dass da vielleicht noch was drinsteckt, aber das Problem ist natürlich, also wie soll ich nachweisen, dass eine Muschel, die jetzt in den naturkundlichen Sammlungen ist, die Muschel ist, die bei Weiki im Inventar war. Also das ist relativ, also wenn es da nicht wirklich ein Dokument gibt, das sagt, diese Objekte wurden dann und dann übergeben aus der ehemaligen Sammlung Weikmann, dann ist es fast fast unmöglich. Ne? Also sollten die jetzt gerade eine Tigerklaue haben, dann wäre ich interessiert. Aber ich glaube, so etwas unspezifische Dinge wie Seepferdchen oder so.
Gleich mit der Inventarliste. Habt ihr was? Habt ihr das? Nein.
Zumal du ja gesagt hast, es gab zwar ein Inventarbuch, aber ich stelle mir das dazu vor, da steht halt die Bezeichnung des Objekts, vielleicht noch so eine Beschreibung, aber es gibt ja wahrscheinlich nicht mal eine Zeichnung. Und wie kann man dann sicherstellen, was jetzt was ist?
Das ist da steht ein ein Krokodil oder eben, eine Klaue von einem Tigertier. Aber mehr ist es dann auch nicht. Ne?
Ja. Also von daher schwierig, wenn keine weitere Doku irgendwo dafür vorhanden ist und wahrscheinlich auf den Ausstellungsstücken auch keine Inventarnummer oder sowas irgendwie befestigt ist.
Von ihm selbst nicht, ne?
Ja. Das heißt, da ist dann wirklich gar nichts, außer dass du die Liste durchgehst und schaust, was könnte am ehesten passen und dann eine vage Zuordnung, aber es ist keine Eindeutigkeit. Ja. Und wie ist es damals dann gekommen, dass das dann die Restbestände dann an die Stadt oder dann eben ans Museum auch gekommen
ist? An die Stadt gegangen ist, wissen wir tatsächlich nicht. Also das ist so ein Vorgang, für den ich bisher noch keine Unterlagen gefunden habe. Und die Stadt hat dann damals unserer Vorgängerinstitution, dem Gewerbemuseum, gegeben, was natürlich der natürliche Aufenthaltsort ist in Ulm, wenn man einfach eine Sammlung hat und möchte die irgendwo zeigen. Und übers Gewerbemuseum kam sie zu uns und wir sind, also ich würde sagen, das ist für den Sammlungsbestandteil, den ich betreue, eigentlich neben der Ulmer Spätgotik, also der Kunst aus der Zeit des Münsters, ist das der zweite wirklich extrem wichtige und vor allem international wichtige Bestandteil.
Ja, ja. Das heißt, Menschen wie Weikmann gab es in Ulm dann noch mehrere, aber keine Sammlung mehr fanden, oder gab es nur ihn oder gab es auch andere namhafte Sammler, die in irgendeiner Weise euch was vermacht haben? Oder
nee, ist vermacht hat uns leider niemand.
Nein,
aus der Zeit nichts, aber es gab noch andere Kunstsammlungen in der Art.
Ja, ja.
Zeitgleich zu Weikmann auch.
Ja, ich muss noch was fragen, du hast vorher von Kuriositäten gesprochen, was alles definiert, kurios zu sein. Was sind das dann für, versteht man unter einer Kuriosität?
Also im Grunde genommen ist es aus der Perspektive des 17. Jahrhunderts einmal Dinge, die irgendwie handwerklich besonderes Geschick verlangen, aber nicht unbedingt wertvoll sind. Wir haben gerade jetzt irgendwie eben in der Pause mal kurz über Dresden gesprochen, über das Grüne Gewölbe. Das sind natürlich dann ganz, ganz wertvolle Kunstwerke, bei denen es auch schon die Materialien, aus denen es gefertigt sind, einen hohen Wert haben. Typische Kuriosität könnte eher was sehr, sehr Einfaches sein. Also wir haben zum Beispiel Fliegenwedel. Weikmann selbst bezeichnet es als Fliegenwedel. Was man sich da vorstellen muss, ist ein Holzstab, an dessen Spitze etwa 100 kleine Pergamentstreifen, so etwa 20, 25 Zentimeter länger befestigt sind. Und auf jedem Pergamentstreifen steht mit Tinte ein Ereignis aus der Weltgeschichte. Immer auf der Vorderseite ein Ereignis, auf der Rückseite nochmal ein anderes. Also eigentlich ist es, so von der Form her denkt man tatsächlich an Fliegenwedel, wie Weikmann das getan hat. Wahrscheinlich ist es eigentlich ein Buch, nämlich eine Weltgeschichte in einer etwas ungewöhnlichen Form, nämlich in der Form eines Wedels.
Aha, ja.
Und ja. Das könnte zum Beispiel, also das sind Dinge, die sind typischerweise für solche Kunstkammern oder Raritätenkabinette geschaffen worden.
Ne? Ja, ja.
Dann haben wir Schnitzarbeiten, das sind Ketten, Holzketten, also mit wirklich Gliedern, also Kettengliedern aus Holz, an dem einen Ende ist ein Löffel, am anderen Ende ist ein geschnitztes Messer, es ist alles aus Holz und es ist alles aus einem einzigen Stück. Also das heißt, diese ganzen Kettenglieder sind nicht irgendwie aneinander gefügt nachträglich, sondern vom Schnitzer in einem Stück bearbeitet. Und das ist was immer im 17. Jahrhundert als Kuriosität gesammelt hätte.
Ah ja, ich verstehe. Ja, also außergewöhnliche Dinge, die man nicht alle Tage sieht,
genau.
Wo auch irgendjemand ein bisschen kreativ irgendwie Kunst geschaffen hat.
Genau, was Verrücktes
Unikate,
eigentlich. Unikate,
dann wahrscheinlich
genau.
Überwiegend auch. Ja, ja.
Und die müssen aber nicht materiell wertvoll sein, ne? Das ist nicht der Anspruch.
Okay, ja. Halt einfach kurios, so dass man sich wundert und mit verblüfftem Blick quasi auf das Objekt schaut und fragt, was ist das so in etwa? Ja.
Also das gab es jetzt bei Weikmann nicht, aber wir wissen aus anderen Kunstkammern zum Beispiel, dass auch sowas wie Gallensteine, ne? Also Dinge, die aus dem Inneren eines Menschen kommen, das wurde gesammelt als Kuriosität. Und wenn man wusste, von wem der Gallenstein stammt, also wenn das vielleicht noch eine hochgestellte Persönlichkeit war, dann noch besser. Also
ungewöhnlich.
Ne? Schräges Souvenir, ja.
Schräges Souvenir, ja, genau.
Willkommen zurück bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier mit Michael und Eva und wir sprechen über die Kunst- und Wunderkammer des Ulmer Kaufmanns Christoph Weikmann.
Ja, großartig. Eine Frage, die ich mal so grundsätzlich hätte. Eva, ist denn so eine Wunderkammer oder sowas, auch weil das schon, wie ihr gesagt habt, damals im 1700 zur Ausstellung quasi, gab schon eine kleine Ausstellung, ist das so der Anfang des Typus Museum? Könnte man sagen, dass jetzt solche Individualsammler, die mit solchen Wunderkammern, mit solchen Sammlungen dann irgendwie an die Öffentlichkeit gegangen sind und ihnen irgendwie was zum Angucken angeboten haben, so die Vorläufer von Museen sind oder eigentlich nicht?
Absolut. Also diese Kunstkabinette gelten auf jeden Fall als die Vorläufer, weil das ja eben keine Privatsammlungen sind, die man unter Verschluss gehalten hat, sondern weil diese Sammlungen auch wirklich in der Regel besucht werden konnten. Und das war ja auch der Wunsch der Sammler oder Sammlerin, dass Leute kommen. Deswegen hat man unter anderem diese Inventare gedruckt. Weikmann hat auch ein kleines Entgelt genommen von den Leuten, die ihn besucht haben. Also das ist tatsächlich so eine Frühform des Museums, genau.
Wie bedeutend oder wie viel habt ihr damit heute zu tun? Wie bedeutend ist das jetzt für euch, für eure Sammlung, für das gesamte Museum? Ist das schon ein gewichtiger Bestandteil oder wie würdest du das kategorisieren?
Das ist ein absolut gewichtiger Bestandteil und zwar vor allem aus unserer heutigen Perspektive wegen der außereuropäischen Objekte, Kunstwerke, die in der Sammlung stecken. Mhm. Das ist zwar nicht alles, was wir haben, es gibt auch sehr viele interessante andere Dinge, aber die Außereuropäischen sind deshalb so interessant, weil die oft in ihren Herkunftskulturen heute einen richtigen Alleinstellungswert haben. Das ist ein bedauerlicher Fakt. Das sind Gewänder, das sind Schwerter, Waffen, Gefäße. Also eigentlich per se jetzt keine Dinge, die materiell besonders wertvoll waren. Es sind alles Gebrauchsgegenstände ausnahmslos, jetzt keine ganz, ganz einfachen, die werden mit Sicherheit auch damals einen gewissen Wert gehabt haben, aber trotzdem sind es Dinge, die wahrscheinlich in ihren Herkunftskulturen in großer Zahl vorlagen, also eben Kleidungsstücke, Gefäße, und die jetzt aber eben aufgrund der bedauerlichen Tatsache, dass fast diese Herkunftskulturen einfach so einen enormen Aderlass erlitten haben durch koloniale Einwirkung, also dass da fast der größte Teil verloren ist, haben diese ehemaligen Alltagsobjekte jetzt wirklich Singularität. Also das sind die Gewänder zum Beispiel, das sind die einzigen vollständig erhaltenen, nicht archäologisch ergrabenen Gewänder aus Subsahara-Afrika. Also es gibt keine älteren vollständigen Gewänder.
Oh, wow.
Und dasselbe gilt, also wir haben zum Beispiel aus der Karibik ein Schmuckstück der Taino-Kultur. Das ist eine Kultur, von der man relativ wenig weiß, weil die sehr, sehr schnell nach der Ankunft der Spanier dann durch Krankheiten und auch durch Gewalt dezimiert und ausgerottet wurde. Es gibt keine eigene Überlieferung der Taino, das heißt, wir wissen eigentlich überhaupt nichts über diese Kultur. Und dieses Objekt, das wir in der Sammlung haben, das ist ist noch nicht mal ganz klar, ob es ein Halsschmuck ist oder ein Stirnband. Selbst das wissen wir nicht, weil so wenig bekannt ist. Das ist eines der ganz wenigen Gegenstände, die von dieser Kultur überlebt haben. Es gibt noch ein zweites dieser Art in Florenz und das war es eigentlich. Und das macht diese Dinge eigentlich sehr, sehr wichtig und außergewöhnlich, eben nicht nur für Ulm, sondern auch für die jeweiligen Herkunftskulturen.
Ja, gab es da irgendwie dann auch schon mal Themen, dass, ich meine, manchmal hörst du ja, dass dann irgendwo die Länder anfragen, sagen, ja, ihr habt uns das irgend so und so vielen Jahrhundert alles entwendet, das muss zurück in irgendein Nationalmuseum, nach was weiß ich, irgendwo Afrika oder wo auch immerhin. Da ist jetzt nichts zu befürchten. Die sind gekauft und ganz normal hier, also die hat dort niemand mitgenommen. Oder habt ihr da auch irgendwie schon Probleme bekommen, dass irgendjemand, wie manche Museen, die dann irgendwo mit Anspruch anderer, die dann eben sagen, das ist Kunst, die gehört in Afrika und das muss zurück.
Also offiziell Restitutionsanforderungen hatten wir noch nicht. Okay. Kommentare, also zum Beispiel im Internet, das gehört nicht nach Ulm, das gehört nach wäre es Nigeria gewesen. Die haben wir natürlich schon gehört. Ich rechne auch eigentlich damit, dass das Museum in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sich mit der Restitutionsthematik beschäftigen muss. Es ist natürlich, also du sagst jetzt irgendwie regulär gekauft.
Ja.
Das kann man in dem Fall nicht nachweisen. Ne?
Ja,
und
ja, ja.
Deine Frage zielt so ein bisschen auf das Thema NS-Raubkunst. Da haben wir tatsächlich, also wenn sich Museen oder Kulturinstitutionen mit der Frage ehemaligen jüdischen Besitz aus der NS-Zeit beschäftigen, da haben wir eben einfach diese Kategorie, da kann man untersuchen, gibt es Nachweise dafür, dass es verfolgungsbedingt entzogen wurde, was ja auch schon wieder ein sehr beschönigter Begriff ist, so benennt man es eben, und dann wird auf der Basis restituiert. Und was diese Objekte aus dem 17. Jahrhundert betrifft, da haben wir das Problem, dass wir überhaupt nicht wissen, wie die in europäische Hand geraten sind.
Ne? Ja, ja.
Also da gibt's also mit der Frage, ist es rechtmäßig gewesen oder ein rechtmäßiger Besitzwechsel, ist es angekauft worden oder unter Gewalteinwirkung, damit kommen wir nicht weiter, da wissen wir nichts, wir werden auch nie was wissen. Also die Frage, um die es hier geht, ist eigentlich immer, ich sag mal, eine sehr emotionale, nämlich hat das Objekt mehr Daseinsberechtigung in Ulm, weil es jetzt seit einigen Jahrhunderten Teil dieser Sammlung Weikmann ist und stadtgeschichtlich wichtig, oder hat es mehr Berechtigung in seiner Herkunftskultur?
Und das wird wahrscheinlich auch nicht einwandfrei zu klären
sein. Das ist eine ganz diffizile Frage, für die man Argumente suchen kann, aber am Ende der Tatsache ist es, glaube ich, schon auch eine emotionale Entscheidung.
Aber es geht momentan, das ist Bestandteil der Sammlung, ihr kategorisiert und sortiert. Und ist von den schon jetzt einiges in der Ausstellung zu sehen? Ich nehme an, ja, aber nicht alles, oder?
Doch, die Sammlung ist eigentlich jetzt, bevor das Museum geschlossen wurde, war komplett ausgestellt.
Ah, ja, ja. Mhm. Ist die dann als solche gekennzeichnet? Das heißt, gibt es dann Räumlichkeiten, wo dann dran steht, Weltmannsche Sammlung, ist das irgendwo?
Ja, genau, das ist ein eigener Raum. Das ist ein eigener Raum.
Mit der Weltmannsche Sammlung, genau. Okay. Und das wird auch in der neuen Präsentation in der Form dann
wird auch so bleiben, genau. Die wird sich dann, die wird nochmal geändert werden. Also die bisherige Präsentation ist von 2017 und auch da merkt man, da verändert sich einfach die Diskussion um diese Objekte so schnell, dass diese Präsentation von 2017 eigentlich nicht mehr Stand der Dinge ist, das kann man jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Das betrifft einmal die Texte. Es betrifft aber auch gerade diese Frage der Herkunft. Also ich habe 2017 nicht da, also ich habe die regionale oder geografische Herkunft angegeben in den Objektbeschriftungen, aber man erfährt da nichts über die Frage, wie kamen die in Christoph Weikmanns Besitz oder was wissen wir oder eben wissen wir nicht darüber. Mhm. Und das ist aber einfach was glaube ich inzwischen interessiert. Das muss man irgendwo thematisieren. Wie kam Weikmann an diese Objekte? Wissen wir was? Wissen wir nichts? Aber auch die Objekte in ihrer Herkunftskultur nochmal anders kontextualisieren, als wir das getan haben. Die jetzige Präsentation legt den Schwerpunkt einfach auf das Thema Christoph Weikmann und seine Sammlung.
Ja, ja. Gibt es dann irgendwie so ein paar Themen, also so ein paar, dass man gruppenweise irgendwas zusammensortiert? Oder sind die Gegenstände auch zu unterschiedlich, dass man jetzt keine Obergruppe bilden kann im Sinne von Steinsammlungen, Tiere, also ausgestopfte Tiere oder irgendwas? Oder gibt es irgendwie Themen, einzelne Überschriften, Rubriken, die ihr da gebildet habt? Oder?
Man könnte sich entlanghangeln an diesen früheren Kategorien der Kunst- und Wunderkammer. Wie wir das machen werden, weiß ich noch nicht. Also irgendwo ist mir gelegen, und das ist natürlich jetzt irgendwie so die Quadratur des Kreises, auf der einen Seite was über die Objekte selbst zu erzählen in ihrer Herkunftskultur und sie trotzdem als Teil der Weikmann-Sammlung sichtbar zu machen. Ich vermute, wir werden da mit zwei Räumen arbeiten. Ne? Mhm. Der eine, der eher so ein bisschen über Medien dann die Herkunftskulturen beleuchtet. Da kann man vielleicht auch mit externen Personen nochmal arbeiten.
Mhm. Aber irgendwo anders oder auch in Ländern, aus denen die Sachen vielleicht stammen, irgendwo noch Experten, wo man dann über die Geschichte oder über irgendwie die Zusammenhänge noch mehr erfahren kann, im Sinne von auch von Forschung, dass sich hinter das irgendwie noch irgendwie weitere Informationen hinterlegen kann, was damit vielleicht gemacht wurde, was es ist, oder habt ihr so das Gefühl, mal offen Forschern gesprochen haben. Also gibt es da noch inzwischen Quellen oder kann auch, was weiß ich, die moderne IT, ich sage ChatGPT oder irgendein KI, irgendwie bei dem Thema behilfreich sein, was weiß ich, du scannst und die KI sagt, das und das und das wird sein oder könnte es sein, was heute irgendwo mir hinhalten, scannen und analysieren. Ich meine, bei Blumen geht's schon. Gibt ja Apps, die erkennen dir, wenn du jetzt im Garten bist und hältst die App hin, was für eine Blume das ist. Insofern der Gedanke, geht da irgendwie auch was und, oder gibt's noch Experten, die
also
euch da helfen?
Also frag in ein paar Jahren nochmal. Jetzt würde ich der KI noch nicht trauen, aber das ändert sich vielleicht.
Ja,
wir sind da auch sehr dringend auf externe Expertise angewiesen und zwar vor allem aus den Herkunftsländern. Interessanterweise ist es aber jetzt, ich bin ja schon seit ein paar Tagen am Museum, so dass die Mehrheit der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die bei uns vorbeikommen, aus europäischen oder nordamerikanischen Ländern kommen. Mhm. Also daran merkt man einfach auch, die Objekte haben in ihren Herkunftsländern immer noch nicht so ein bisschen, also sie sind bekannt, aber erforscht wird noch woanders. Also das ist dann eigentlich, glaube ich, auch unsere Aufgabe, das eher zu verstärken, dass diese Objekte da nicht nur als sozusagen etwas, was fehlt, sondern etwas, was in den Kulturen auch wahrgenommen wird als Teil der Identität. Ne? Also wir hatten einmal einen Kontakt mit Personen aus der Republik Benin. Da ging es um ein Orakelbrett. Das ist ein Holzbrett, das wird in einem Ritus der Yoruba verwendet. Die Yoruba, das ist eine Ethnie, die heute in Nigeria, Benin und Togo verteilt sind. Und dieses Ifa-Orakel ist immaterielles Weltkulturerbe. Und unser Orakelbrett ist eines der, habe ich mir sagen lassen, schönsten und auch formal originellsten, die überhaupt erhalten sind. Mhm. Und da ging es darum, dass Yoruba-Schnitzer, die für dieses IFA-Orakel, das also heute noch existiert, sich mit unserem Orakelbrett beschäftigen und dann auf der Grundlage neue Kreationen entwickeln. Ne? Also Das ist, glaube ich, schon auch ein Anliegen, dass man weniger mit europäischen WissenschaftlerInnen zusammenarbeitet, sondern eben auch mehr mit den Herkunftskulturen. Ja, ja.
Also ihr habt auf jeden Fall einen intensiven Austausch mit anderen.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also haben wir nicht. Nee, ja, der kann intensiver werden, auf jeden Fall.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag sprechen wir über die Weidmannsche Kunst, über die Wunderkammer, Kunst und Wunderkammer, die im Museum, im Ulmer Museum, im Museum Ulm zu besichtigen ist, größtenteils ausgestellt, momentan zwar Baustelle, ist und war und an der auch schon erheblich Forschungsarbeit geleistet wurde. Und bei mir im Studio sind auf jeden Fall, wir sagen nochmal, wer da ist.
Hi, hier ist Katharina.
Eva.
Und ja, wir haben noch gute 9 Minuten. Ich wollte da nochmal gerade nachfragen, weil wir auch über Forschung gesprochen haben. Also in der westlichen Welt generell wird an solchen Dingen noch sehr viel geforscht und sehr viel irgendwo auch an Neues, an Wissen geliefert. Oder ist das wesentlich aus deiner Sicht alles, ja, wir wissen im Wesentlichen alles, was relevant ist, und die Sachen, die wir nicht wissen, sind auch nicht mehr erschließbar? Oder gibt es da schon noch wissenschaftliche Fortschritte, auch vielleicht für eure Sammlung, wo man sagen kann, jetzt haben wir doch nochmal wirklich was Gutes dazu erfahren, nochmal irgendwie die Geschichte klären können, oder ist das die Geschichte so weit wie möglich ausgelassen?
Nee, überhaupt nicht. Also da kann man noch sehr viel machen. Also es gab tatsächlich in den letzten Jahren zunehmend Forschungsinteresse, wie gesagt, eben vor allem von europäischer und US-amerikanischer Seite, auch mit neuen Erkenntnissen. Es ist bei vielen, gerade der außereuropäischen Objekte, auch gar nicht so 100% klar, aus welchen Ländern die eigentlich kommen. Also wir reden jetzt von afrikanischen Objekten.
Ja.
Die Gewänder, die ich gerade eben erwähnte, die wurden ganz lange in eine Gegend angesiedelt, von der Herkunft her, die eher mit dem Gebiet der heutigen Republik Benin zusammenfallen würde. Mhm. Inzwischen denkt man eher, die kommen aus Mali. Das hat was mit Mustern zu tun, mit dem Material, das verwendet worden ist. Das ist aber relativ schwer, sowas aus heutiger Perspektive wirklich noch eindeutig zu bestimmen, weil eben die Vergleichsobjekte vor Ort fehlen. Ne? Also man kann da nur gucken, wo gibt's Muster, die heute noch tradiert sind. Wo hat man Baumwolle in der Art und Weise verwendet? Mhm. Also da wird sich auf jeden Fall noch mal viel ändern, und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass das eben nicht nur aus europäischer und nordamerikanischer Perspektive kommt, sondern eben stärker auch mit Kollegen und Kolleginnen vor Ort gearbeitet wird.
Gibt es denn mittels also möglicher Verfahren, die man aus der Kriminalistik heute kennt, dass man Gewebeproben analysiert oder irgendwie so, dann auch neue Möglichkeiten, die dann mittels eben neuester Technik dann eine eindeutige Einordnung, was Zeit, was Herkunft dort angeht, dass man sagen kann, Fortschritte sind
möglich. Da haben wir bei den Gewändern, also im vorletzten Jahr gab es da eine kleine Fadenprobe, die genommen wurde. Also da geht es schon eben um die Frage Materialität und auch vielleicht eine klare regionale Einordnung. Und im vergangenen Jahr waren 2 Kollegen von der Universität Oxford da, die haben an diesem Taino Band, das ich gerade eben erwähnt habe, Materialproben genommen. Mhm. Auch da wird es um Datierung gehen und um Alter und Herkunft. Ne?
Ja, das heißt, dass die Sammlung schon in aller Welt eigentlich einen Namen hat.
Die ist bei Spezialisten und Spezialistinnen ist die sehr bekannt. Mhm. Viele von denen sagen mir auch, in den Herkunftsländern gibt es zumindest bei Leuten, die sich damit beschäftigen, gibt es da schon irgendwo auch ein Bewusstsein, aber das könnte, glaube ich, noch mal breiter sein.
Ja.
Also wir haben die Sachen auch alle online, also wir haben alle unsere außereuropäischen Sammlungsbestände, egal ob sie jetzt Weidmann sind oder aus einem anderen Kontext kommen, auf der Plattform Museum Digital online veröffentlicht, so dass eben auch eine Transparenz besteht. Wir haben das, man kann sich da informieren.
Mhm.
Aber ja. Genau, wir warten.
Ja. Gibt es irgendwie ein Lieblingsobjekt oder so irgendwas, wo man sich dann, also es gibt ja so bestimmte Dinge, die einem dann vielleicht besonders irgendwie gefallen, zusagen, irgendwie besonders nett sind, oder ist das schwierig?
Ja, ich kann mich da echt für alle Objekte begeistern, weil ich bei der Beschäftigung mit allem einfach sehr viel lerne. Also da hängt ja auch sehr viel Geschichte daran. Also ich finde diese gesamte Sammlung extrem faszinierend, und es ist eben auch faszinierend, dass sich das in einem Ort wie Ulm über diese Jahrhunderte so gut erhält, also auch in dem Zustand, in dem es ist.
Das sind
tatsächlich Dinge, die, selbst wenn wir vielleicht noch hier und da Vergleichsbeispiele haben, dann sind die aber einfach nicht in diesem Erhaltungszustand überliefert.
Ja.
Also das ist schon einfach was Besonderes. Ne? Und wahrscheinlich gab es das in europäischen Städten in viel größerem Ausmaß, also solche Sammlungen. Ja. Die Frage ist halt nur, wie erhält sich das? Ne? Also irgendwann nach 100 Jahren findet die Erben der Erben dann irgendwie das Gewand auch nicht mehr so wahnsinnig spannend und dann ist es vielleicht auch nicht mehr in gutem Zustand, das Mottenzerfressen.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau.
Und dann wirft man es weg.
Ne? Und das war genau meine Frage, auch 17. Jahrhundert ist nun schon ein bisschen her. Wie problematisch ist die Erhaltung? Ich meine, könnte es passieren, dass dann, wie du sagst, Motten irgendwann mal die schöne Kleider irgendwie dann einfach zerfressen haben oder zerfällt oder irgendwie dann halt ja im Auflöseprozess ist, weil halt Hitze und Temperatur und weißt du, Kuckuck Luft irgendwo dem zusetzen oder ist das für das, was da ist, unkritisch? Oder braucht es wirklich besondere Kühlung, besondere, darf keine Sonne rein, Beleuchtungsverhältnisse, wie kritisch ist das?
Die Textilien, da schauen wir natürlich mit dem Lichtanfall, dass die nicht allzu viel Tageslicht abbekommen.
Ja.
Ansonsten sind die Materialien sind jetzt nicht die allerkritischsten, vorausgesetzt man nimmt sie nicht täglich in die Hand, ne, und bewegt sie. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Grund, warum sie so gut erhalten sind, dass sie relativ wenig gehandelt wurden. Weikmann hatte laut seines Inventars wohl eine größere Zahl von Dingen, die nach der Beschreibung so klingen, als sei das aztekischer Federschmuck gewesen. Aha. Die hätten wir natürlich heute schon ganz gerne noch erhalten, aber das sind Sachen, die sind verloren. Ne? Und da kann man wohl vermuten, dass es mit Konservierung zu tun hat. Irgendwann hat man sich getrennt, weil es
es ist ausgeschlossen, dass noch irgendwo irgendwas ist, so wie das Bernsteinzimmer, das immer gesucht wird, das irgendwo versteckt, vielleicht noch irgendwo ist das noch irgendwie die Weigmannsche Kammer oder irgendwo noch irgendwelche
also
Teile.
In Ulm ist es sicher nicht mehr, aber
ja. Wer weiß. Ne? Ja, Katharina, ja.
Genau, Eva, du hast mir vorhin auch die Frage gestellt, ob ich ein Lieblingsobjekt habe aus der Wunderkammer und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, während wir gesprochen haben. Ich glaube, für mich ist es der Narwalzahn, also dieser lange Zahn eines Narwals, sozusagen das Einhorn des Meeres, was jetzt in Verbindung gebracht wurde mit diesen mythischen Kreaturen, denen man heilende Kräfte zugeschrieben hat. Mhm. Mich fasziniert das, dass man eigentlich von einem Wal, einem Tier, dem man jetzt nicht unbedingt Eleganz zuschreiben würde, dann kommt auf diese mythische, sagenumwobene, elegante Kreatur, das Einhorn. Ist übrigens gerade auch zu sehen in unserer aktuellen Ausstellung Museum Neubuchstabiert Teil 2 M bis Z zu Gast in der Kunsthalle. Also da gibt's einzelne Stücke aus der Wunderkammer, nicht nur den Narwalzahn, sondern auch ein Schwert, ein Steinbeil und Figürchen aus Samen und Insektenteilen. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, da gibt es faszinierende Dinge zu entdecken.
Das heißt, auch in der Sommerzeit, weil wir das vorher angesprochen haben und auch trotzdem, dass der Umbau stattfindet, man kann das besichtigen. Es gibt Ausstellungsobjekte, es gibt Ausstellungen, unter anderem HFG-Archiv haben wir auch angesprochen, dass hier vom Umbau gar nicht betroffen ist. Also man kann auf jeden Fall das Archiv bzw. das Museum Ulm durchaus auf seine Sommer, wie soll man sagen, To-Do-Liste setzen. Da gibt es immer was zu tun oder zu sehen. Sollten vielleicht auch mal die URL nochmal an Social Media Auftritt nochmal ganz kurz sagen.
Nichts mache ich lieber, Michael. Ja. Das ist mein Job. Genau, also besuch gerne die Gastausstellung in der Kunsthalle Weißhaupt. Die läuft noch bis 5. Oktober. Und wie gesagt, an besonders heißen Tagen gibt es freien Eintritt. Wenn ihr euch vorher anschauen wollt, was wir alles so zeigen im Museum, ist das museumulm.de. Und auf Social Media, auf Instagram sind wir auch unterwegs mit Museum Ulm. Folgt uns gerne, lasst uns ein Like da, wir freuen uns drüber. Danke.
Ja, schön. Wenn man die die Weigmannsche, also die Kunst- und Wunderkammer dann nochmal oder wieder sehen möchte, dann muss man jetzt halt ein bisschen warten dann. Oder wenn man es nicht nur auf Foto, sondern live sehen will, dann erst nach.
Genau, also Fotos, ne, wie gesagt, Museum digital.
Ja.
Oder eben bei uns im Shop vorbeigucken, da gibt es auch Publikationen. Aber ansonsten, 2029 folgende dann in neuer Aufstellung.
Ja, okay. Und bis dahin muss man halt einfach dann online schauen, wie ihr schon gerade gesagt habt.
So ist es.
Schön. Ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben 16, 59, 25 Sekunden. Damit sind wir mit der Plattform für heute auch schon wieder durch. Und wie immer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da gewesen sind.
Sehr gerne.
Dann aus der Reihe mit dem Museum Ulm heute wieder eine Fortsetzung hatten. Mein Name ist Michael Trost. Ihr wart, ihr sagt mal den Namen.
Das war Katharina, vielen Dank.
Und Eva Leistenschneider.
Ja, wir wünschen einen schönen Nachmittag an euch. Bleibt rein im Radioprogramm, geht's gleich weiter. Ja, bis bald. Das war die Plattform. Mein Name ist Michael Trost, sagt ich glaube ich ja.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.